Oh, ich glaube, es klappt.
Wird schon schief gegangen sein und ich sage dann hiermit einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gegenwartsgeplapper. Heute auch wieder in der Corona-Edition und live aus dem Kinderzimmer. Ich habe in dieser Folge mal wieder zwei wundervolle Gäste. Mögt ihr euch einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, mein Soll ich Name anfangen? Ist... Oh, Katharina.
Entschuldigung. Alles gut. Gut, dann mach Ruben.
Ja, mein Name ist Ruben Rippermann. Ich bin 18 Jahre jung. Ich bin der Stadtjugendsprecher der Grünen Jugend Kids in Willich, bin dort auch aktiv bei der Partei Bündnis 90 Die Grünen, im Moment als sachkundiger Bürger und dementsprechend auch jetzt zur Kommunalwahl aufgestellt auf Listenplatz 9 mit meinem Wahlkreis, bisschen auf Kreisebene noch aktiv, insbesondere im Bereich Social Media. Privat mache ich eigentlich so rettungsdienstmäßig und Erste-Hilfe-Ausbildung einiges und das glaubt so das Wesentliche über mich.
Okay, dann mache ich mal weiter, ne? ich bin Katharina Küsters, ich bin noch 19 Jahre alt, ich bin die stellvertretende Stadtjugendsprecherin der Grünen Jugend Kids in Willich und ja, nebenbei Studentin. Ich habe jetzt nicht so viel zu sagen wie Ruben, aber bin so bei allem halt so dabei, was halt so die Grüne Jugend betrifft. Bin natürlich dann auch bei Bündnis 90 Die Grünen und ja, ich freue mich auf jeden Fall für die Einladung.
Ich freue mich, dass ihr der Einladung gefolgt seid und ich hätte direkt eine Frage, weil ihr habt ja jetzt nicht nur den Namen Grüne Jugend Willich, sondern, wie man eurem Insta-Kanal zum Beispiel entnehmen kann, heißt ihr ja Grüne Jugend-Kids. Wie kam es zu dem Namenszusatz? Wer hat sich das überlegt? Ich glaube, ich habe sogar schon eine grobe Ahnung.
Ja, ich glaube, das Kids, das muss ich mal so auf meine Schulter nehmen. Ich komme ursprünglich aus der katholischen Jugendarbeit, bin seit über 10 Jahren dort aktiv in den Jugendverbänden der katholischen Kirche. Ich mache das auch parallel im Moment noch als Stadtvertreter für den Bund der deutschen katholischen Jugend im Rheinkreis Neuss und auf Diözesanebene im Diözesanausschuss des Erzbistums Köln für den BDKJ. Und dort ist halt so, ich sag mal, die Jugendarbeit, die fängt halt mit 8 Jahren ungefähr an. Und die Grüne Jugend, die fängt offiziell so ab 14 Jahren an. Und da habe ich mir gedacht, also jetzt, wo ich so aus der katholischen Richtung rausgehe und mehr so in Richtung Politik gehe, möchte ich trotzdem ungern diesen Kontakt mit den Kindern müssen und habe mich dann halt dazu entschlossen, das mal so vorzuschlagen, ob wir nicht einfach ja die Grüne Kids ins Leben rufen, was ja nun letztendlich auch durchgekommen ist, wodurch jetzt die Grüne Jugend Kids heißen, damit außergewöhnlich sind. Und der wesentliche Unterschied ist halt zwischen uns zu den anderen, dass unsere Satzung vorsieht, dass wir Mitglieder ab dem 8. Lebensjahr aufnehmen können und die vom 8. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr reine Mitglieder der Grünen Jugend Kids als autonomer Jugendverband sind, keine Parteimitglieder und auch keine Mitglieder der Grünen Jugend. Und Ziel ist es halt, diese Kinder ja der normalen Jugendarbeit letztendlich dann auf die grünen Themen vorzubereiten, denen so zu zeigen, wie kann man unser Klima schützen, wie kann man als einzelne Person auch vor Ort aktiv werden, mit Ziel, die dann später natürlich in die Grüne Jugend zu kriegen, dass sie Richtung Landesebene und sowas gehen und vor allem auch bei uns in die Willicher Fraktion dann eintreten.
Okay, und das heißt, du warst vermutlich mit 8 auch schon ziemlich umweltbewusst unterwegs oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, so in etwa. Also mit 8 Jahren bin ich dann in meinem ersten Jugendverband eingetreten und Jugendverbände sind ja nun auch schon ziemlich ökofreundlich, klimafreundlich und gerade so der Kölner Bereich vom BDKJ, der ist generell sehr grün geprägt, wodurch da so meine Verankerung immer gut unterstützt worden, was ja letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich mich dann entschieden habe, zu den Grünen zu gehen.
Und bei dir, Katharina, wie bist du da gelandet und warst du auch schon ein grünes Kid oder kam das später?
Das kann man schon so sagen. Also bei mir hat das Ganze eigentlich eher so mit der 10. Klasse ungefähr angefangen, dass ich einfach irgendwie so in den Tiefen von YouTube auf einmal auf so diesen Lifestyle halt gekommen bin, wo halt einfach Leute dann gezeigt haben, dass man auf Plastiktüten verzichten kann. Und dann fing das so ganz, ganz langsam an und dann ja halt so diese ganze Zero Waste oder Low Waste Lifestyles, die haben mich halt einfach sehr beeinflusst. Und dann kam natürlich halt auch Fridays for Future ins Spiel. Da bin ich dann halt so auf die ersten Streiks so mitgegangen und ja, war total geflasht. Also es war, glaube ich, der erste Streik, wo ich mit war, da waren schon diese 10.000 Leute in Düsseldorf. Das war schon ziemlich krass und dann kam halt so dieser Motivationsschwung, dass man halt wirklich auch was selber machen kann und auch erreichen kann. Und dann kam es auch so bei uns in Willich rein. Da haben ehemalige Klassenkameradinnen von mir halt das so auf die Beine gestemmt und dann habe ich da mitgemacht und dann habe ich da Ruben getroffen. Wir waren tatsächlich in Parallelklassen, deswegen kannte man sich schon so ein bisschen und dann kam er halt ins Gespräch und er hat mich halt eingeladen zu einem Kennenlerntreffen und dann, ja, war ich auf einmal drin und auf einmal stellvertretende Stadtjugendsprecherin.
Ach cool, Mensch, so schnell kann es gehen. einmal nicht aufbrechen.
Würde sagen, ja.
Das heißt, ihr kanntet euch schon aus der Schule. Was ich auch noch fragen wollte, jetzt hast du ja schon Fridays for Future angesprochen. Ich war mal bei einer Veranstaltung in Berlin von Thilo Jung, wo auch Luisa Neubauer eingeladen war. Sie ist ja auch Mitglied in der Grünen Jugend, sofern ich das richtig auf dem Schirm habe. Und sie wurde aber nach ihrer Einschätzung gefragt, was man denn wählen solle. Und sie hat sich aber tatsächlich explizit dagegen ausgesprochen, jetzt Wahlempfehlungen zu geben oder halt zu sagen, wählt Grün. Was würdet ihr denn sagen? Würdet ihr ihr in diesem Punkt recht geben oder würdet ihr sagen, nee, man sollte schon Grün wählen, man sollte nur vielleicht noch irgendwelche anderen Stellschrauben drehen?
Also ich würde dazu mal sagen, natürlich würden wir uns freuen, wenn die Grünen gewählt werden als grüne Mitglieder letztendlich, wobei man aber auch in letzter Zeit absehen kann, dass viele Parteien halt diese grüne Schiene so mittlerweile fahren. Das heißt, so unsere Kernthemen werden aktuell von so gut wie allen Parteien aufgegriffen, womit man, ich sag mal, zuversichtlich sein kann, dass auch sollten die Grünen jetzt zur Kommunalwahl zum Beispiel nicht so gut abschneiden, trotzdem in den Stadträten eine ziemlich gute und grüne Stimmung ist, da dies halt aktuell von vielen Parteien aufgegriffen wird. Wobei man dabei natürlich auch nicht vergessen darf, dass die Grünen schon lange nicht mehr nur für den Klimaschutz stehen, dass wir mittlerweile breit aufgestellt sind und natürlich vor allem so die sozialen Themen, Gleichberechtigung und sowas viel, viel weiter nach vorne bringen möchten. Und letztendlich, ich würde schon ein bisschen zustimmen, dass wir jetzt sagen, wählt Grün, es ist ein Muss, können wir schlecht machen. Es ist von jedem die persönliche Einschätzung. Man muss halt selbst wissen, mit welchem Wahlprogramm man sich am besten identifizieren kann.
Ja, man muss auch dazu sagen, halt, dass ja Fridays for Future auch sehr, sehr häufig, also auch unsere Veranstaltungen in Willig, die bestehen ja auch wirklich darauf zu sagen, dass halt Fridays for Future unabhängig ist und demnach will man sich dann natürlich auch nicht festlegen. Ich kann halt sagen, viele Leute von denen leben natürlich ziemlich grün, kann man jetzt so sagen, und viele von denen sind ja jetzt auch nicht abgeneigt, grün zu wählen, aber da muss ich ihr auch wirklich recht geben, dass halt Luisa sagt, so ja, ist wahrscheinlich gut, aber sie darf es offiziell nicht sagen, einfach weil Fridays for Future immer noch unabhängig ist und ja auch eben auch sehr darauf Wert legt, Aktionen nicht im Namen von Parteien zu machen oder die Unterstützung von Parteien zu kriegen, damit sie halt quasi wie so Sponsoren explizit genannt werden, einfach weil sie ihre Unabhängigkeit nicht verlieren wollen und egal wer wen wählt, dass man sich trotzdem halt Fridays for Future engagieren kann.
Ich meine, der Aspekt der Unabhängigkeit ist ja mega einleuchtend und ich glaube, das Wichtigste in der Demokratie ist oder so, dass man sich überhaupt engagiert und natürlich immer gegen rechts und so weiter, das setze ich jetzt einfach mal für die Hörer an der Stelle voraus, aber ansonsten genau, Hauptsache man beteiligt sich demokratisch und okay, jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal schlauer und weiß mehr und verstehe in dem Aspekt dann das Handeln von Luisa Neubauer. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es trotzdem wahrscheinlich eine relativ große Schnittmenge gibt, wie du schon gesagt hast, mit dem grünen Lebensstil im Allgemeinen. Ja. Genau. Ihr wohnt in Willig. Das ist ja in Nordrhein-Westfalen, richtig?
Genau.
Wie ist denn bei euch so die Corona-Lage, wenn ich mal ganz unverblümt fragen darf?
Noch ganz gut, würde ich sagen. Also klar, die Schulen haben jetzt so langsam angefangen, offen zu sein. Ich weiß das jetzt nicht so genau. Ich bin jetzt eben an der Uni. Da ist natürlich jetzt alles online. Das gesamte Sommersemester, da werde ich wohl demnächst nicht in die Bib gehen können. Aber so ist, also Supermärkte und so haben das eigentlich ziemlich gut geregelt hier. Also klar, natürlich jetzt seit Montag ist ja die Maskenpflicht und wir kennen mittlerweile die Plexiglasscheiben an der Kasse. Wir haben uns dran gewöhnt. Es ist immer noch ein bisschen seltsam, aber eigentlich finde ich, das ist ziemlich gut hier läuft.
Ja, ich könnte mal mit so ein paar Fakten noch anschließen aus dem Bereich Rettungsdienst natürlich. Der Willig liegt ja nun im Kreis Viersen, relativ nah an der niederländischen Grenze. Nicht gerade sehr weit weg von Heinsberg, wo ja nun so die Corona-Metropole ist. Von da hat es den Kreis im Vergleich zu anderen Kreisen in Nordrhein-Westfalen doch ziemlich gut getroffen. Willig ist mit gestern Abend 114 Infizierten am schlimmsten getroffen im Kreis Viersen. Wir haben aber, würde ich behaupten, die Krise im Moment gut im Griff. Auch bei uns ist regelmäßig das Corona-Unfallzentrum auf mobilen Weg unterwegs, unterstützt von dem Katastrophenschutz der Feuerwehr im Kreis Viersen, wodurch viele Leute bei uns getestet werden. Wie Katharina schon sagte, also so nach und nach öffnet ja alles wieder bei uns und gerade bei den Schulen, was ja nun für die Jugend und Kids interessant ist, sieht man auch, dass sich da die Politik, insbesondere auch die Verwaltung der Stadt Willig, viele Gedanken zugemacht hat, wie man dies möglichst sicher gestalten kann.
Ja, ich glaube, die Maskenpflicht, die du jetzt, Katharina, schon angesprochen hast, ich glaube, die war schon ein guter Schritt in die richtige Richtung auch, um überhaupt die Möglichkeit, mehr Lockerungen zuzulassen, zu schaffen.
Ja, das ist ja auch vor allem einfach für, also ich meine, wir sind jetzt nicht so eine kleine Ortschaft, aber für kleine Ortschaften, die jetzt schon kleiner sind, ja zum Beispiel Düsseldorf, ist das halt auch einfach wichtig, dass wir auch den Einzelhandel bei uns laufen lassen können. Gerade viele Kleingeschäfte, die halt schon ziemlich lange bei uns in Willig sind, typisch so um die Kirche herum, im Zentrum, das ist halt natürlich essentiell wichtig, dass diese Geschäfte halt so schnell wie möglich wieder eröffnen können, weil natürlich dann auch einfach unsere eigene Wirtschaft dann wesentlich schlimmer aussehen würde, als sie jetzt Gott sei Dank jetzt tut. Und auch einfach bin ich auch ziemlich froh, dass auch die öffentlichen Verkehrsmittel trotzdem noch fahren und tatsächlich jetzt sogar pünktlicher kommen als sonst. Und da bin ich tatsächlich ziemlich froh. Es ist ziemlich angenehm und ja, es ist halt schon noch gut, dass man jetzt auch klar mit Maske raus muss. Aber ich freue mich einfach, dass man einen viel normaleren Alltag wieder hat.
Ja, ich glaube, das ist auch eben ein richtiger erster Schritt Richtung mehr Normalität, nur halt mit Vorsichtsmaßnahmen. Aber mit Vorsicht ist ja so oder so gerade gefühlt alles zu genießen. Genau, jetzt hatten wir schon darüber geredet, dass wir ja alle nicht mehr zur Schule gehen. Aber ihr habt ja mit Sicherheit auch mitbekommen, wie das Ganze mit dem Abitur jetzt läuft. Was findet ihr denn sinnvoller, so wie es jetzt gelöst wird in der Realität? Oder wärt ihr Verfechter von dem Vorschlag des Durchschnittsabiturs gewesen?
Also ich würde mal sagen, wir würden die grüne Meinung, vor allem die grüne Jugendmeinung, so vertreten, dass das Durchschnittsabitur, denke ich, in dieser Situation so das Beste für alle wäre. Am Anfang hatte ich persönlich mir so gedacht, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass alle mehr oder weniger sitzen bleiben und den Jahrgang wiederholen müssen, weil nun doch immer mehr Stoff hinausfällt. Und gerade wenn man in unsere Nachbarstadt Dormagen guckt, dort haben ja nun die ersten Klassen auch wieder Fahrt aufgenommen, Unterricht begonnen und jetzt wurden gestern dort das Dormagener Gymnasium geschlossen aufgrund eines Corona-Verdachtsfalls. Die Schülerinnen und Schüler sind jetzt alle für 2 Wochen in Quarantäne, was natürlich für deren Abitur im Moment ziemlich entscheidend ist. Und das Durchschnittsabitur wäre halt so die beste Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern zu danken für den Einsatz, den sie im vergangenen Halbjahr geleistet haben und somit halt auch ja, alles zu sichern.
Okay, Katharina, du bist dann wahrscheinlich der gleichen Meinung oder nicht so ganz?
Ich bin da eher in so einem Zwiespalt, also wenn ich jetzt so eher als Privatperson halt sprechen würde, einfach weil ich ja auch angehende Lehramtsstudentin bin, deswegen weiß ich es nicht so genau. Also ich finde halt so, beide Ideen haben halt seine Vor- und Nachteile. Ich habe jetzt auch eben meine beste Freundin macht gerade Abitur. Ja, für die ist das halt natürlich jetzt auch einfach eine Ausnahmesituation. Viele Sachen sind ausgefallen. Und für sie ist auch der Notendurchschnitt besonders wichtig, einfach weil sie liebend gern Medizin studieren würde. Und jetzt steht natürlich der Notendurchschnitt so ein bisschen auf der Kippe. Und da weiß ich einfach ehrlich gesagt als Privatperson nicht genau, was da so die beste Lösung ist. Einfach, weil es die komplette Ausnahmesituation ist. Ich würde aber tatsächlich auch zum Durchschnittsabitur tendieren. Einfach, damit die vorherigen Leistungen auch mit einberechnet werden für die Leute auch ein, die sich halt auch wirklich Mühe gegeben haben.
Ja, ich verstehe die Argumente tatsächlich, muss nur sagen, dass ich das nicht für die intelligenteste Lösung halte, jetzt einfach den Durchschnitt der bisherigen Halbjahre zu nehmen. Aus dem Grund, dass ich mich im Abitur in der Prüfungssituation erheblich verbessert habe, dass meine Noten deutlich besser waren als in Q1 und Q2. Außerdem, Thema Ausfälle, finde ich, ist auch nicht so das krasseste Argument, weil wir hatten tatsächlich im Abi im Englisch-LK eine Lehrerin, die erkrankt ist und dadurch ist so viel Unterricht ausgefallen, auch wirklich monatelang und deutlich mehr als jetzt durch Corona. Und wir haben das halt trotzdem mit Vertretungsunterricht und E-Mail-Absprachen regeln können. Und deshalb dachte ich mir so, alleine im Interesse der Schülerinnen hätte ich gedacht, dass es sinnvoll ist, das Abitur halt unter besonderen Schutzmaßnahmen und so weiter normal schreiben zu lassen, weil die Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise die allermeisten, jetzt ja zu Hause sind, Kontakt mit Lehrern haben und eigentlich auch Zeit zu lernen. Klar, es gibt jene Fälle, die eben unter Quarantäne mussten oder die sich um Familienmitglieder oder sowas kümmern müssen. Da hätte ich auch Einzellösungen vorgeschlagen, aber jetzt für die breite Masse hätte ich es für sinnvoller gehalten oder halte ich es für sinnvoll, wie es jetzt quasi gemacht wird, dass die Prüfungen geschrieben werden, damit die Schülerinnen und Schüler nicht umsonst gelernt haben, damit sie eben auch im besten Fall, so wie ich, ihre Leistung nochmal verbessern können. Und ja, ich meine, dadurch kommt ja auch noch ein bisschen Normalität, dass auch das noch so ein kleiner Faktor ist. Weil es haben sich wirklich einige Schüler bei mir gemeldet und meinten, ja, hier kannst du bitte auf Instagram teilen, dass du dich auch fürs Durchschnittsabitur stark machst. Und ich habe dann immer sehr entschieden widersprochen, weil ich eben meine, klar, wir sind in einer Ausnahmesituation, aber wenn auf eurem Abi-Zeugnis so oder so steht, Abiturjahrgang 2020, wird ja jeder Arbeitgeber, jede Universität wissen, was das für besondere Bedingungen waren und wird das ja auch berücksichtigen. Ich glaube, dass trotzdem so normal wie möglich durchzuziehen, wäre wahrscheinlich auch im Interesse der Schüler.
Ja, das kann ich natürlich total verstehen. Ich habe auch ehrlich gesagt, zu Beginn hatte ich auch eben bis jetzt nur gehört, dass diese Idee von diesem Durchschnittsabitur eben aber auch mit einbezieht, also die Prüfung mit einbezieht. Ich hatte auch erst bis vor kurzem noch gar nicht wirklich gehört gehabt, wie das Abitur stattfinden würde. Und jetzt, so wie es halt tatsächlich auch stattfindet, finde ich das aber legitim. Ich war mir nicht genau sicher, was jetzt hier die bessere Lösung ist. Ideal wäre es halt natürlich, wenn man jetzt sagen würde, klar, man lässt die Prüfung stattfinden. Ich meine, bei uns also an meiner ehemaligen Schule würde das jetzt so stattfinden, dass halt eh nur die Abiturienten in der Schule also anwesend wären. Sprich, man hätte ganz, ganz viele Räume, wo halt, also man könnte es sogar so extrem sehen, dass man nur zwei Schüler pro Raum vorsieht. Und dann finde ich, ist das auch völlig okay. Ich weiß halt nur leider nicht, wie die Lage in den anderen Schulen ist. So finde ich das dann tatsächlich, ist dann auch eine gute Lösung. Und da kann ich natürlich auch dann verstehen, wenn Leute sich entschieden gegen das Durchschnittsabitur, ja, also wenn die halt nicht dafür sind, weil klar, man wusste es halt natürlich vorher nicht, dass die Noten davor zählen und man kennt es ja auch genug, dass Leute auch einem sagen, so, man muss sich nicht vorher eventuell so anstrengen, weil das Abitur danach kommt. Und ich habe mich tatsächlich auch erst in den Abiturprüfungen wesentlich verbessert. Da muss ich da leider zugeben. Von daher, ja, es ist halt, glaube ich, auch einfach so individuell. Es gibt einfach viele, die vielleicht in den Prüfungen nicht besonders gut abschneiden und demnach zum Durchschnittsabitur tendieren. Und da gibt es halt auch noch andere, die wirklich sagen, so, jo, ich brauche die Prüfung, sonst funktioniert das bei mir auch einfach gar nicht. Deswegen, das ist halt leider auch irgendwie total seltsam und jedes Bundesland macht es ja auch irgendwie anders. Und so ganz, ja, man wird eigentlich auch kaum, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht 50% der Leute gerecht. Und jeder hat da auch immer so seine extra Wünsche natürlich, was ich auch verstehen kann.
Ich glaube, das ist so oder so beim Schulsystem der Fall, dass das nicht allen so gerecht wird, wie man es gerne hätte. Ja. Ruben, hast du noch was hinzuzufügen vielleicht?
Nee, ich würde mich da Katharina anschließen.
Ach, danke schön, das ist aber nett.
Das hält aber wahr.
Oh. Ich wollte kurz noch auch zum Abi sagen, wenn man nur die Abiturienten zur Schule schickt, das hatte ich auch so überlegt. Also klar, man hat jetzt die Räume, die Fünftklässler können ja irgendwie online unterrichtet werden oder so. Es geht ja nur um die Prüfungssituation. Da ist es ja so oder so meistens so. Also war an meiner Schule so, dass man halt eine große Aula hatte, dass so oder so jeder um sich herum gefühlt 2 Quadratmeter Platz hatte, damit man nicht abschreibt. Und unter solchen Bedingungen geht das ja. Und jetzt dadurch, dass eben noch nicht alle Jahrgänge wieder regelmäßig zur Schule gehen, müssten ja auch genug Lehrkräfte zur Verfügung stehen, um, wie du es jetzt drastischerweise formuliert hast, 2 Leute zu betreuen. Es ginge ja so. Und deshalb, also ich hoffe, dass die Bundesländer das jetzt alle einigermaßen sinnvoll umsetzen und eben die Schülerinnen und Schüler ihr Abi normal schreiben können. Ich würde auch sagen, die anderen Jahrgänge, klar, sollen die auch wieder irgendwann regelmäßig und normal zur Schule gehen können. Aber ich würde echt sagen, dass jetzt quasi die Abiturienten und Abschlussklassen und so weiter Priorität haben sollten.
Ich glaube auch einfach, dass das Durchschnittsabitur auch, also soweit ich weiß, der Anfang der Petition hatte ja auch eh zu dem Zeitpunkt stattgefunden, wo es eben hieß, man würde alle Schüler wieder zur Schule schicken, wo noch nicht mal die Idee halt kam, dass man nur die Abiturienten nimmt. Ich glaube, da hat das ja so seinen Ursprung dann hergehabt und ja, mittlerweile müsste das ja auch wirklich wesentlich funktionieren.
Ich finde gerade noch ganz schön, wie du von Abiturienten auf Abschlussklassen gekommen bist, weil man darf natürlich jetzt nicht so außer Blick verlieren, dass ja ich sag mal, nicht nur das Abi der Abschluss ist, sondern auch viele Ausbildungen, gerade an Berufskollegs, jetzt wieder anstehen. Und so für ein Gymnasium, für eine Gesamtschule, finde ich, passt das so alles ganz gut. Aber wenn man sich dann die größeren Berufskollegs anschaut, wo nahezu jede Klasse oder jede zweite Klasse vom Abschluss steht, wird es wieder schwierig. Allein schon von den Räumlichkeiten, gerade wenn es dann so duale Ausbildungen sind, wo ja dann eh weniger Räume als Klassen da sind. Und dann natürlich dieser Lehrermangel. Es ist nun, ja, ich sag mal, jetzt ein offenes Geheimnis, dass in NRW deutlich zu wenig Lehrkräfte sind, dass unsere Lehrkräfte leider größtenteils zur Risikogruppe gehören, allein schon vom Alter her und ja, selbst nun auch, also einige krank sind, beziehungsweise ja, zur Risikogruppe gehören aufgrund von Vorerkrankungen und sowas. Und von daher, ich denke, für Gymnasien, Gesamtschulen überhaupt kein Problem, aber für größere Berufsschulen und sowas könnte das echt problematisch werden.
Aber wenn man dann jetzt zum Beispiel andere Räumlichkeiten von anderen Schulen nehmen würde, also wenn man sagt, okay, die Grundschulen sind gerade eh noch zu oder nur im Notbetrieb, dass man dann sagt, okay, man schickt die dorthin, damit sie ihre Prüfungen schreiben können? Weil ich meine, das Abitur, also jetzt nicht Abitur oder auch Berufsschulabschlussprüfung, schreibst du ja eh nicht im Klassenraum in der Regel. Da kriegst du ja so oder so einen anderen Raum, mit dem du nicht vertraut bist, falls da jetzt Leute entgegnen wollen würden. So, ich brauche aber die gewohnte Umgebung. Die ist so oder so nicht gegeben in der Prüfungssituation. Ja. Also insofern, wenn man sagen würde, okay, man schreibt das jetzt, keine Ahnung, einen Kilometer weiter in einer anderen Schule, die gerade eh leer steht, dann wäre das ja unproblematisch. Natürlich ist es wichtig, dass man jetzt nicht nur von Abiturienten spricht, weil es gibt natürlich auch weitaus mehr Abschlüsse, klar.
Ja, vor allem wichtig ist natürlich dann auch die Vorbereitung letztendlich vor dem Abitur oder vor der Abschlussprüfung, wo ja nun auch alle in den Schulen sind. Und dann auch die Frage mit den Lehrkräften. Viele Klassen werden nun geteilt in 2 oder 3 Gruppen. Ob es dann noch richtig ist, dass der gleiche Lehrer alle Gruppen unterrichtet. Wenn in Gruppe A ein Infizierter ist, der den Lehrer ansteckt, würde der Lehrer dann Gruppe B und C trotzdem anstecken und somit bringt es ja nichts.
Ist einleuchtend. Ja, ich weiß auch nicht, was würdet ihr vorschlagen, was man dagegen macht? Klar, Lehrkräftemangel ist vorhanden, aber sollte man trotzdem dann, also sollte man dann Unterricht ausfallen lassen oder wie würdet ihr das lösen, wenn ihr jetzt Kultusminister wärt?
Also ausfallen lassen würde ich es nicht. Also das Ding ist auch einfach, also ich kenne das auch, vor dem Abitur ist mir eine aus dem LK, ist die Lehrerin dann halt eben von der Schule gegangen, die also beziehungsweise nicht gegangen, die war dann im Mutterschutz und da hatten wir dann natürlich auch erstmal eine Lücke kurz vorm Abi und dann hatten wir aber Gott sei Dank stellvertretende Lehrerinnen, die uns dann eben unterstützt haben. Aber ich würde auch einfach sagen, auch wenn man jetzt niemanden hat, der stellvertretend helfen könnte, wir hatten jetzt zum Beispiel die Lösung online den Unterricht. Wir hatten vorher bereits schon ein Jahr vorher diesen ganzen E-Mail-Verteiler und eben auch die Möglichkeiten, dass man sich halt Arbeitsblätter schickt und Texte und dass man einfach schön alles kopieren konnte und dann einfach alles abschicken konnte und dann braucht der Lehrer und die Schüler brauchen dann auch nicht in der Schule zu sein, um das zu lernen. Kannst natürlich verstehen, wenn man das von zu Hause macht, ist dann natürlich auch so die Selbsteinteilung, die Motivation gefragt, ob man das so schafft. Keine Ahnung, in seinem Kinderzimmer, wie du eben am Anfang so schön gesagt hattest, wo ich leider zwischenlachen musste, ist halt immer so die Frage. Also ich habe zum Beispiel auch jetzt Sommersemester habe ich tatsächlich auch so meine Schwierigkeiten gehabt, so das halt wirklich von zu Hause zu machen irgendwie. Diese Lernumgebung fehlt da so ein bisschen. Aber ich schätze mal, man redet ja jetzt hier nicht von Jahren, wo wir in dieser Ausnahmesituation sind. Deswegen glaube ich schon, dass das noch möglich ist zu diesem Abitur, dass man diesen Unterricht eben nicht ausfällen lässt, weil es irgendwie wichtig ist. Man muss ihn halt einfach nur ersetzen können.
Aber siehst du, dann hatten wir ja quasi die gleiche Situation mit Ausfällen kurz vorm Abi. Genau. Und wir haben es auch geschafft. Und damals war es noch nicht so, dass es alle Möglichkeiten gab, wie jetzt mit, keine Ahnung, WebEx-Meeting, Zoom, Klassenräumen und so weiter. Ja. Ich meine, wir hatten, glaube ich, beide dann wahrscheinlich nur diesen E-Mail-Verteiler und es hat trotzdem gereicht und geklappt. Und das war wirklich so ein Punkt, wo ich mir dachte, stellt euch nicht so an, in Anführungszeichen, von den Abiturienten, weil ich hatte auch blöde Bedingungen. Klar, war jetzt eine andere Lage, aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt alle betroffen sind und alle im gleichen Boot sitzen, gibt es noch deutlich mehr Verständnis als damals, als nur unser LK betroffen war davon, dass die Lehrerin ausgefallen ist. Ich meine, die anderen Schüler, die in anderen Gruppen waren, hatten das Problem ja schon gar nicht, geschweige denn wer anders im Landkreis oder eben auf Bundesebene. Die hatten ja alle das Problem nicht. Ja. Bei Corona ist es ja so, dass, wie gesagt, alle im gleichen Boot sitzen. Insofern hat ja jeder für den anderen Verständnis.
Genau.
Deshalb hat mich das halt so ein bisschen gestört, so von wegen, wir haben so viel Auswahl. De facto war das gar nicht so viel Auswahl. Und die Abiturienten haben ja so oder so weniger Unterricht. Gut, jetzt spreche ich schon wieder von Abiturienten und nicht mehr von den anderen Schulgruppen. Es tut mir leid, Asche auf mein Haupt. Aber ja, das ist halt die Gruppe, mit der ich mich noch am ehesten identifizieren kann, einfach weil ich halt in der gleichen Lage war.
So. Genau. Nee, aber ich verstehe auch den Gedanken dahinter. Ich meine, ich hatte dann halt auch einen Monat lang halt auch keine Materialien und dann ging es aufs Abitur zu und wir mussten dann halt innerhalb von einem Monat noch 2 weitere Themenbereiche, die dann auch noch komplizierter waren natürlich als die anderen. Psychologie mussten wir die halt auch noch abgedeckt bekommen. Deswegen, ich kann diesen Gedanken verstehen, so von wegen, wir hatten es auch stressig. Es ist halt nur einfach jetzt, glaube ich, ist auch so eine mentale Sache. Einfach, weil unser Abitur war nicht die ganze Zeit im Radio oder im Fernsehen oder in irgendwelchen Kettenbriefen mit irgendwelchen Fake News über die Ansteckungsgefahr zu Corona. Und ich glaube einfach, deren Problem, sage ich jetzt mal, also nicht ihr Problem, sondern in dem Problem, in dem sie sich befinden, ist halt auch einfach, dass sie dem nicht fliehen können und dass sie halt irgendwie kontinuierlich damit konfrontiert werden, dass sie halt in so einer Ausnahmesituation leben. Und ich glaube, dadurch, ja, wird man irgendwie so, ja, nicht ein Teil davon, aber dadurch ist es auch einfach vielleicht eine mentale Sache, die halt halt irgendwie nicht aus dem Kopf geht, weshalb man halt eben glaubt, dass man noch mehr Stress hat, obwohl es vielleicht nicht so ist.
Durch diese mediale Omnipräsenz vielleicht, ne, vom Coronavirus. Es ist ja wirklich überall. Ich bin ganz froh, dass es jetzt so ein bisschen nachgelassen hat. Ja. Ich meine, als es angefangen hat, richtig krass zu werden, in Deutschland konntest du ja jeden Sender anmachen. Es konnte gefühlt Bibel-TV sein, das lief was über Corona. Ich bin ganz froh, dass man jetzt wenigstens wieder irgendwie in der Primetime auf ProSieben was Witziges gucken kann und auch auf Phoenix mal was anderes übertragen wird, als nur eine Live-Schalte in irgendeine Pressekonferenz.
Ja, die Stimmung ist auch sofort gedämpft, wenn man einfach morgens aufsteht, man freut sich, die Sonne scheint oder man freut sich, es hat endlich geregnet oder so. Man geht dann runter, man macht das Radio an und zack, negative Nachrichten über so und so viele Infizierte. Und dann denkt man sich halt auch nur so, ja gut, jetzt nicht Tag gelaufen, aber gibt halt Schöneres, glaube ich, auch einfach, wenn man halt wirklich, wie du sagst, so, man macht den Fernseher an, man sieht auch mal was Positives und dann hat man auch nicht so ganz so schlechte Laune die ganze Zeit.
Genau.
Ruben, möchte nichts mehr sagen?
Ich merke schon.
Nee, stimme ich das euch große schon Schweigen. Ganz zu, alles gut.
Okay, jetzt waren wir ja schon beim Thema Medien. Ruben, du kümmerst dich ja um mediale Präsenz. Wie macht man das vernünftig? Wie bist du an den Job gekommen? Wie wird man da so bezahlt?
Ja, letztendlich, also die Grünen, die sind da ja ziemlich weit voran. Wir haben unser eigenes Tool. Über das grüne Netz können wir dementsprechend die Fotos bearbeiten. Und das macht das halt alles relativ einfach. Jetzt sind ja nun gerade jetzt dadurch, dass die Corona-Krise auch hier in NRW auf den Wahlkampf sich auswirkt und auswirken wird, darauf ja fokussiert, einen digitalen Wahlkampf durchzuführen, weshalb hier Werbung über Instagram, Facebook und auch noch so die Zeitung letztendlich kommen wird, weil die Wahlstände einfach nicht stattfinden. Ich halt einerseits dann die Bilder, gerade die Bilder von den Grünen, sind ja meistens sehr aussagekräftig mit einem miesen und fiesen, frechen Spruch irgendwie noch da drauf. Ja, und wir als Grüne Jugendkids haben uns das Design so ein bisschen übernommen. Wir haben unsere Biene, das ist unser Logo, anstatt der Sonnenblume oben und dann nochmal vor unserem Spruch eine schöne fliegende Biene eingebaut, damit man deutlich sehen kann, dass wir zu den Grünen zwar gehören, aber trotzdem nochmal eigenständig sind. Ja, und hauptberuflich halt für einen anderen Ortsverband auf Nebenjobbasis so bei 450 Euro dann. Aber dadurch, dass das ja mit dem Tool halt relativ schnell ist, so ein Bild zu bearbeiten, keine 5 Minuten dauert, rechnet sich das natürlich dann enorm.
Dieses Tool hätte ich, glaube ich, auch gerne. Und das kriegt man aber nur, wenn man sich da um Social Media kümmert. Oder reicht es da, Grünmitglied zu sein?
Also wenn du deinen Mitgliedsantrag ausfüllst, dann kannst du auch dieses Tool nutzen. Wir haben unser grünes Netz, das ist sozusagen Facebook für die Grünen mehr oder weniger mit all unseren wesentlichen Infos. Da sind die Zugangsdaten für alle Clouds drin und halt auch für den SharePic-Generator, womit halt die Fotos letztendlich designt werden.
Cool. Ja, es versteht sich. Ich frage für einen Freund, ne? Okay, sehr cool. Ja, nice. Und digitaler Wahlkampf, dann in erster Linie mit Fotos. Genau, glaubt ihr überhaupt, dass die Wahlen normal so stattfinden können nächstes Jahr? Oder welche Wahl bereitet ihr vor? Geht es jetzt um die Bundestagswahl nächstes Jahr oder um was anderes?
Geht um die Kommunalwahl am 13. September.
Das ist noch ein bisschen was anderes. Okay, Katharina, du wolltest was sagen?
Ja, nee. Zoom ist dazwischen gekommen. Nein, aber ja, also das ist jetzt alles online natürlich. Aber klar, also die Wahl wird natürlich also trotzdem stattfinden. Wir haben jetzt natürlich bis zum 31. August ist ja Massenveranstaltung verboten. Aber davor dürfen ja jetzt auch eventuell, habe ich jetzt gehört, schon die ersten kleineren Gruppen wieder im August sich treffen. Was natürlich gelegen kommt, weil ich da Geburtstag habe. Aber dem jetzt mal außen vor. Ja klar, also denke ich mir, es dürfte ja gar kein Problem sein. Wir haben ja unsere tollen Mindestabstandhalter mit Gaffertape auf dem Boden und dann, wir haben das jetzt zum Beispiel auch die Wahlurne ist dann in der Grundschule und da kann man ja natürlich auch sicherlich Abstand halten und dann einfach sein Kreuzen setzen und wieder gehen. Von daher ist jetzt halt nur leider der Wahlkampf online beziehungsweise halt per Post und dann muss man schauen, ob das sich irgendwie anderweitig auswirken kann.
Mhm. Es gibt ja in einigen anderen Ländern hin und wieder auch den Vorwurf der Korruption, aber auch häufiger mal die Möglichkeit, online und digital abzustimmen und an die Wahlurne zu gehen. Könnt ihr euch sowas grundsätzlich auch für Deutschland vorstellen? Glaubt ihr, davon würde es dann mehr Partizipation geben oder sollte es ausschließlich bei der Form des traditionellen Urnengangs bleiben?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran scheitert, so irgendwie so diese paar Meter im Dörfchen zur Wahlurne zu fahren, zu gehen oder zu radeln. Klar, vielleicht auf der anderen anderen Seite ist halt digital mal eben schnell. Vielleicht spricht das einige nochmal an. Ich kann natürlich aber auch auf der anderen Seite verstehen, dass vielleicht die Idee dann nicht so ausgereift ist, dass man eben nicht ausschließen kann, dass es zur Verfälschung der Wahlergebnisse kommen kann.
Mhm. Das heißt, du bist für die traditionelle Variante.
Ja, ich bin so ein bisschen oldschool, was das angeht.
Ist ja nicht schlimm.
Ich finde das irgendwie nett von der Idee halt einfach, dass man dann so irgendwie an einem Sonntag so, ich gehe jetzt wählen. Ich weiß nicht, das hat einfach irgendwie so einen netten, traditionelleren Charme. Ich kann natürlich aber auch verstehen, dass die Jugend natürlich auch eher zur Digitalisierung hinstrebt. Ist ja auch ein Teil unseres Slogans, beziehungsweise halt einer unserer Forderungen, dass wir natürlich auch digitalisierter sind in unserer Stadt.
Ja, ich würde da mal so anschließen und auch Katharina wieder zustimmen. Ich finde, das ist auch so ein absolutes Feeling, wenn man irgendwo hingeht, da sein Kreuzchen macht und den Zettel dann in die Wahlurne einwirft. Man weiß ganz genau, ich habe gerade irgendwas bewegt, ich habe mitbestimmt, ja, mitgeredet so letztendlich. Und ich glaube, dass man dies einfach nicht wegnehmen sollte. Digital ist halt wieder was anderes. Man macht ganz schnell sein Kreuzchen irgendwo, klickt mal schnell drauf und absenden, fertig. Ich denke, dass Deutschland da so seine Probleme mit haben wird, so als sicherer, bürokratischer Staat und sowas, dass das da alles so mit rechten Dingen zugeht. Und wird halt ansonsten sagen, also wer halt jetzt nicht die Mühe machen möchte oder auch vielleicht die Zeit hat, weil er irgendwie arbeiten muss und dadurch halt nicht zum Wahllokal kommt, ihr mir nun seit Ewigkeiten schon die Briefwahl, die ja nun die Möglichkeit stellt, auch schon vor der Wahl letztendlich seine Stimme abzugeben und die ja jeder wahrnehmen kann. Also wodurch eigentlich jeder die Möglichkeit hat, auch an jeder Wahl teilzunehmen.
Ich habe nur gedacht, also klar, Briefwahl ist schön, allerdings ist das ja eine Menge Papier auch. Und wenn man das irgendwie so regeln könnte wie mit Postident, das kennt ihr ja bestimmt auch, dass man irgendwie online seinen Perso einmal in die Kamera hält und so seine Identität eben nachweist. Wenn es so eine Option gäbe, also natürlich nicht verpflichtend, aber wenn es quasi diese Option zusätzlich gäbe, fände ich das cool und fortschrittlich von Deutschland aus. Aber ich glaube, das wird auch noch eine Weile dauern, beziehungsweise eventuell auch einfach gar nicht kommen, weil man der Digitalisierung dann doch nicht so viel Glauben schenkt.
Aber es klingt tatsächlich nach einer coolen Idee. Also ich kannte das jetzt noch gar nicht. Ich bin da nicht so bewandelt. Deswegen, aber klar, das ist natürlich eine super Idee, wenn man das halt dann auch eben papiersparender machen könnte. Würde es einwandfrei funktionieren, finde ich, dürfte dem nichts im Wege stehen, aber man weiß ja nie so genau, wie es halt immer läuft, aber die Idee finde ich eigentlich ziemlich cool.
Ja, eben, also man müsste halt gewährleisten, dass es funktioniert, dass theoretisch jeder dazu Zugang hätte und es nutzen könnte und eben, dass keine Manipulationen stattfinden. Ansonsten ist natürlich die klassische Wahl der einfachste Weg.
Muss man sich auch mal ein Stück weit erwachsen, wenn man sowas macht.
Das stimmt, genau. Auch apropos erwachsen, ihr habt jetzt gesagt, heißt es dann grüne Jugendkids oder nur grüne Kids?
Die heißen grüne Jugendkids.
Okay, die grüne Jugendkids. Organisation, wenn das richtig ist. bis wie vielen Jahren kann man denn da mitwirken und aktiv sein? Habt ihr das schon gesagt? Habe ich es nur überhört oder darf ich nochmal nachfragen?
Ja, wir sind ja ein autonomer Jugendverband und satzungsgemäß von der Grünen Jugend NRW aus gesehen, wenn man sich an den Landesverband hält, ist da die Altersbeschränkung, ich meine, bei 27 oder 28 Jahren. Bis dahin ist man letztendlich Mitglied der Grünen Jugend und fliegt dann mehr oder weniger freiwillig, unfreiwillig raus ab seinem Geburtstag. Halt. Wir in Willig sind natürlich wieder Ausnahmesituationen. Wir haben uns so gedacht, wenn wir schon die Kinder da haben, und zwar, sie müssen auch irgendwie betreut werden. Und dann haben wir unsere Satzung so umgeschrieben, dass man halt bis zum 30. Lebensjahr sozusagen mitwirken kann, aber auch eindeutig, dass man ab dem 28. Lebensjahr kein Mitglied mehr der Grünen Jugendkids ist und halt nur noch die 2 Folgejahre sozusagen den Betreuer, den Jugendleiter für die Grünen Kids machen kann.
Und so eine Satzung umschreiben und so stelle ich mir auch ziemlich aufwendig und bürokratisch vor. Macht ihr das dann alles alleine oder habt ihr da helfende Hände oder irgendwie, weiß nicht, braucht man einen Notar oder einen Anwalt, um sowas rechtskräftig zu machen? Ich weiß nicht, wie sieht das da aus?
Also das machen wir jetzt gerade noch selbst, beziehungsweise sitze ich da momentan noch dran. Ist halt ein bisschen Papierkram, aber eigentlich ist das auch nicht so schlimm, wie man sich das, glaube ich, vorstellt.
Das Wesentliche ist halt, dass wenn man die Satzung einmal fertig hat, dass sie dann auf einer Versammlung genehmigt wird, beziehungsweise wir sind halt gerade dabei, unsere Satzung nochmal in einigen Punkten umzuschreiben, von einigen Titeln her, und ab und zu ist unser Name dann doch noch in der Satzung falsch verankert gewesen und das muss dann nochmal Punkt für Punkt alles auf der Mitgliederversammlung durchgegangen werden und dann halt bestimmt werden, damit diese Satzung dann auch rechtskräftig ist.
Das heißt, die Mitglieder sind das A und O, und wie viele habt ihr denn davon?
Ja, wir verzeichnen im Moment so ungefähr 20 junggrüne Mitglieder. Alle davon sind ja grüne Jugend. Die grünen Kids wollten wir so Anfang März ins Leben rufen. gerufen und ich denke, jeder kann verstehen, dass es im Moment ein bisschen auf Eis gelegt wurde. Durch Covid-19 ist es halt nicht so einfach, da die Kinder jetzt noch für grüne Jugendpolitik zu begeistern.
Mhm. Ja, ich glaube, Covid hat ziemlich viele Pläne durchkreuzt. Apropos Pläne, glaubt ihr denn, dass es per se möglich sein wird, im Sommer wieder zu verreisen oder denkt ihr, dass das eher nichts wird in diesem Sommer? Also es sind also jetzt natürlich nur Mutmaßungen.
Ja klar, also es wäre natürlich schön, aber es ist halt auch einfach die Frage, ob man so schnell wieder das Risiko bereitstellen möchte. Einfach, man hört ja immer von ein paar Leuten, das sind ja Phasen, von wegen so Anfang des Jahres ist so eine Welle und dann soll das ja wieder runtergehen und dann wieder hoch. Ist jetzt so dahergesagt, ist jetzt auch fragwürdig, ob das so stimmt, aber ich bin mir halt einfach nicht sicher, ob das so die schlauste Idee ist, jetzt, wo wir es gerade so langsam schaffen, die Zahl der Infizierten so langsam einzudämmen, dass sie nicht mehr so krass exponentiell steigen, sondern ja, dass wir einfach mal auf eine konstante Zahl runterkommen, dass wir dann auch wirklich sehen, so eventuell kommen wir auch wieder mal runter. Deswegen ist halt die Frage, ob man dann einerseits den Leuten halt auch mental helfen möchte, dass sie halt eben wieder rauskommen, dass auch einfach, ja, keine Ahnung, das Leben wieder normal stattfinden wird oder ob man halt irgendwie nicht zeitgleich auch wieder garantiert, dass halt die Infizierten wieder hochgehen.
Ja, ist schwierig, da muss man abwägen, ne? Mal gucken, aber ich glaube, war ganz sinnvoll, wie du das jetzt formuliert hast.
Ja, so drin bin ich nicht in der Politik, deswegen das ist es dann halt immer alles eher so privat und ich habe jetzt natürlich auch nicht so die meiste Ahnung. Ich kann so ein bisschen biologisch vielleicht argumentieren, noch aus meinem Bio-Abi, aber das ist halt immer einfach. Jeder hat halt immer irgendwie eine andere Meinung dazu. Die anderen würden natürlich sagen, klar, die Leute müssen raus, sonst... Keine Ahnung, herrscht das Chaos zu Hause. Noch ist aber alles soweit gut und vielleicht ist es ja demnächst soweit, dass man dann wenigstens die Winterferien wieder hat und da verreisen kann.
Ja, naja, hoffen wir erstmal, dass wir hier jetzt soweit alle vernünftig bleiben und dadurch vielleicht weitere Lockerungen zugelassen werden können. Aber ansonsten haben wir ja erstmal jetzt digitale Lösungen gefunden. Allerdings würde ich fragen, wie gut ist bei euch so das Internet? Habt ihr da was zu bemängeln oder nicht? Weil ich saß vorhin in einem WebEx-Meeting und bin zweimal rausgeflogen und konnte mir den Kommentar meiner Dozentin nicht mehr anhören, weil das Internet gestreikt hat. Also ich bin gerade in Südniedersachsen, das ist furchtbar, was WLAN und so weiter angeht. Wie sieht das bei euch aus? Und tun die Grünen auch irgendwas für den Breitbandausbau? Beziehungsweise tut ihr jetzt was dafür? Macht ihr euch dafür stark oder nicht? Also wie sieht es aus?
Ja, ich übernehme da mal so den Part mit dem Breitbandausbau. Das ist jetzt relativ frisch, Ende letzten Jahres, bei uns auch zum Thema geworden. Das war, wenn ich mich recht entsinne, ein Antrag der FDP-Fraktion, halt den Breitbandausbau weiter voranzutreiben, vor allem in diesem 5G-Bereich und sowas. Die Grünen unterstützen das grundsätzlich. Mit Hinblick auf die Zukunft wird es wahrscheinlich ein Muss sein, wenn es wirklich mal dazu kommen wird, dass es so selbstfahrende Autos gibt. Letztendlich muss halt diese Leistung vorhanden sein. Aber wir gucken natürlich auch wieder skeptisch so in andere Punkte und sowas. Es gibt aktuell nicht allzu viele Studien dazu. Die Studien, die es dazu gibt, die sagen dann teilweise, dass diese starke Strahlung auch wieder krebserregend sein könnte, wo man andererseits dann wieder ja denken muss, also mittlerweile ist fast alles irgendwie krebserregend, also ja, kritische Lage würde ich mal behaupten. Das WLAN ist hier eigentlich, ich bin ganz zufrieden damit. Ich merke es auch, meinte, es wird problematisch, gerade wenn ich im Büro sitze und eine Videokonferenz mit mehr als so 10, 20 Leuten habe, dann frieren die Bildschirme immer nach und nach so ein. Naja, Netflix und Amazon Prime hat jetzt noch seine Leistung gedrosselt, ist halt nicht so schön, aber was tut man nicht alles, um die Arbeit weiter voranzubringen.
Ja, da fand ich es auch ganz schön, dass die EU dann gesagt hat, okay, wir treten direkt in Dialog mit Netflix und sorgen dafür, dass alle noch was gucken können, nur halt mit minimierter Qualität. Finde ich eine bessere Lösung, als zu sagen, nee, also von 20 Uhr bis 21 Uhr können die da gucken und ab 22 Uhr dann die anderen. So fand ich das eine ganz gute Lösung. Ich fand es auch sehr witzig, dass einfach da irgendwie ein einzelner Kommissar gesagt hat, yo, lass mal einen Dialog suchen. Aber jetzt hast du ja auch schon gesagt, ihr unterstützt da den Antrag von der FDP. Wie sieht denn grundsätzlich der Austausch von euch mit anderen Parteien aus? Läuft das ganz gut? Habt ihr da irgendwelche Feinde? Oder wie gestaltet sich das?
Also jetzt aktuell, also von Feinden kann man jetzt nicht sprechen, offiziell.
Ist dann natürlich sehr drastisch.
Das bleibt geheim, aber nein. Also so normal funktioniert halt natürlich alles prima. Wir stehen halt im Austausch ab und zu mit den anderen Parteien. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die aktuellste, beziehungsweise das erste Treffen mit einer anderen Partei war tatsächlich mit den Jusos, also mit der Jugend der SPD, und es verlief alles ganz freundlich, ganz harmonisch, und da haben wir uns halt einfach getroffen und Dingsbums gebastelt und haben uns natürlich einfach ausgetauscht. Man merkt halt natürlich trotzdem, wir sind nun mal die Jüngsten, also nicht jetzt vom Vorstandalter her, sondern halt einfach der Teilnehmer und der, die im Verein sind. Da gibt es halt bei uns einfach in Willig, sind die meisten jungen Leute in diesem Verein, also gerade fängt das so vielleicht mit 18 an, zum Beispiel auch die Jungen der CDU, die sind dann meistens doch schon im Alter von 30. Das ist alles noch so ein bisschen unausgeglichen bei uns, aber ich glaube auch einfach dadurch, dass so diese Jugendvereine auch einfach mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft auch kommen, auch so langsam hier, glaube ich schon, dass das so langsam sich auch ausgleicht.
Ich glaube, per se sind jetzt auch, wenn man halt an die Grünen an sich jetzt denkt, also jetzt nicht die grüne Jugend, sondern grundsätzlich Bündnis 90 Die Grünen, ist es ja noch eine relativ junge Partei. Also ich glaube, wenn man das jetzt, wie du gesagt hast, mit der CDU vergleicht, habt ihr wahrscheinlich schon einen deutlich jüngeren Altersdurchschnitt, oder?
Ja. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Also die sind nicht natürlich komplett drastisch, aber man merkt schon den kleinen feinen Unterschied, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Landtag anschaut einfach.
Ja, dann haben wir es jetzt schon so ein ganz bisschen angerissen, aber eigentlich hattet ihr ja noch ein Wunschthema, richtig? Mögt ihr einmal sagen, was das war und ein bisschen darüber erzählen vielleicht?
Ja, wenn die Katharina nicht redet, dann mache ich das jetzt mal. Wir hatten uns so als ganz typisch grünes, vor allem junggrünes Thema natürlich den Klimaschutz rausgesucht, vor allem so mit Hinblick auf die Corona-Krise. Ist das ja im Moment ziemlich spektakulär. Ich erinnere mich doch dran, Katharina und ich hatten vorhin noch bei uns auf WhatsApp geschrieben, was ist denn unser nächster Post auf Instagram? Wir haben uns dann für den Spruch entschieden zwischen Arbeit und Klimaschutz, beziehungsweise zwischen Arbeit und der Tür gehört kein Oder, da es uns im Moment ganz stark stört, dass halt aus vielen Richtungen und von vielen Seiten davon gesprochen wird, wir müssen die Wirtschaft vorantreiben und dann können wir die Klimakrise, den Klimaschutz ja so ein bisschen hinten anstellen, was unserer Meinung nach überhaupt gar keine Option ist. Wir müssen gucken, dass beides läuft, dass unsere Wirtschaft wieder anständig aufgebaut wird und nicht, sag mal, den Bach runterläuft. Aber gleichzeitig dürfen wir unsere Klimaziele nicht außer Augen verlieren. Man sieht im Moment ganz gut, auch gerade in den Nachrichten, wird immer wieder gezeigt, dass sich der Planet erholt durch diese Corona-Krise, da wir einfach hier zurückschrauben und so. Und wir sollten uns daran gleich ein Beispiel nehmen und gerade auch diese Krise dann nutzen, um halt etwas in unserer Klimapolitik zu ändern und zu verbessern.
Eben, das passt auch einfach gar nicht so für uns. Wenn man halt eben sagt, so klar, wir müssen die Wirtschaft jetzt retten, kann man natürlich verstehen. Die Ortschaften müssen ja auch einfach eine gut funktionierende Wirtschaft haben. Da muss man halt natürlich auch einfach die Menschen dran erinnern, dass wir ja auch die Läden vor Ort haben, dass natürlich nicht alles online passiert, aber auch für uns ist es einfach nicht logisch, wie Ruben bereits schon meinte, wenn man jetzt erst die Wirtschaft ankurbelt, sprich die Kohleplätze bzw. die Arbeitsplätze in den Kohlenbetrieben oder in anderen Energieressourcen, diese auszubauen. Wenn man dann aber später kommt, ach ja, die Klimakrise ist ja da, eigentlich müssen wir ja auf erneuerbare Energien aussetzen, um dann halt dort wieder die Arbeitsplätze auch wieder zu minimieren, ist auch einfach nicht logisch und teils auch einfach unnötig, unserer Meinung nach. Und da kann man auch einfach logischer dran gehen. Und wenn wir jetzt halt auch einfach mal für einen guten Planeten sorgen, dann haben wir auch sicherlich ein gutes Leben. Und gibt natürlich auch immer viele Leute, die dann sagen, klar, wenn man jetzt gut zum Planeten ist, dann ist unser Leben irgendwie eingeschränkt, was aber auch einfach nicht unbedingt so stimmen muss. Das ist auch einfach ein Vorurteil. Und klar, wie Ruben auch meinte, so der Planet erholt sich gerade. Wir sind natürlich trotzdem aktiv, weil wir wollen auch daran erinnern, dass wir darauf aufpassen, dass es nicht zu diesem Rebound-Effekt kommt, dass halt sobald die Ausgangssperren wieder aufgehoben sind, dass die ganzen Leute wieder so in den Konsum verweilen können und irgendwie die verlorene Zeit quasi kompensieren wollen. Und da muss man halt natürlich auch wieder aufpassen. Und ja, deswegen sind wir natürlich auch demnach noch aktiver, auch gerade neben der Tatsache, dass wir jetzt auch genug Zeit dafür haben.
Ich fand es auch sehr schön, dass jetzt Wolfgang Schäuble selbst gesagt hat, die größte Krise, die wir haben, ist immer noch nicht Corona, sondern die Klimakrise. Und er ist nun mal konservativ. Da fand ich es schön, dass er das eben in seiner Position als Bundestagspräsident hat verlauten lassen. Was würdet ihr denn sagen? Was kann man gerade jetzt zur Zeit von Corona für das Klima tun? Klar, zu Hause bleiben, sich schützen, andere schützen. Aber was hilft denn außerdem? Habt ihr da Tipps und Tricks parat vielleicht?
Also ich würde auf jeden Fall zuerst sagen, so klar, das Leben zu Hause kann langweilig sein, vielleicht aber auch nicht. Und auch einfach die Tatsache, nur weil ich jetzt zu Hause quasi eingesperrt bin, das heißt ja nicht, ich kann nicht trotzdem draußen spazieren gehen, ich kann nicht trotzdem meinen Alltag auch in meinen eigenen vier Wänden regeln. Und ich finde auch ganz, ganz wichtig, dass die Leute jetzt auch einfach nicht anfangen, die Zeit dadurch quasi zu kompensieren, indem sie dann halt eben dann ihre ganzen Online-Bestellungen machen, um halt irgendwie ihren Alltag jetzt zu Hause irgendwie bunter gestalten zu können. Das geht auch anders. Und ja, das ist so, glaube ich, für mich so Platz 1, so das, was jetzt so am wichtigsten auch ist, einfach nebenbei. Und auch, klar, wenn man jetzt Angst hat vor einer Infektion, muss man nicht wieder anfangen, mit den Plastiktüten anzurücken im Supermarkt. Es geht auch immer noch mit Stoffbeuteln und so, einfach diese typischen kleinen Tricks und Tipps kann man immer noch anwenden.
Ja, und vor allem durch Corona haben ja jetzt sehr, sehr viele lokale Einzelhändler begonnen, auch Sachen nach Hause zu liefern oder eben Abholung vor Ort anzubieten und so weiter. Man muss nicht bei Amazon bestellen. Die Buchhandlung zum Beispiel, die liefert das Buch eigentlich schneller. Also sie bekommt das Buch teilweise über Nacht. Da bringt auch Amazon Prime nichts, wo man einen Batzen Geld bezahlt. Dann unterstützt man doch viel, viel lieber einfach den lokalen Einzelhandel. Und ich würde an der Stelle einmal dazu aufrufen, dass die Leute das bitte alle tun. Also hier in Northeim ist es so, dass eben die Buchhandlung zum Beispiel das anbietet und auch nicht nur eine, sondern einige. Auch ein Weingetränkhersteller bietet es auch an, dass eben Getränke nach Hause geliefert werden und so weiter. Also die Leute vor Ort lassen sich auch ordentlich was einfallen. Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, jetzt gerade die zu unterstützen und denen wirtschaftlich unter die Arme zu greifen. Jetzt nicht noch zu sagen, okay, wir unterstützen Amazon. Weil ich glaube, der Konzern ist nicht ganz so toll, wie er tut.
Finde ich gerade ganz toll, dass du das angesprochen hast. Als du die Frage gestellt hast, habe ich mir mal ein Blatt genommen, so 3 Stichpunkte gemacht. Unter anderem habe ich mal aufgeschrieben, Heimat stoppen und nicht Amazon. Also das hat wunderbar gepasst und könnte dazu gleich sagen, wir haben hier in Willich oder generell im Kreis Viersen und Umgebung dieses Projekt Heimat shoppen, was halt auch so genau das, was du gerade sagtest, so ein bisschen in den Fokus stellt, halt nicht alles online kaufen, sondern in den Geschäften vor Ort, um halt diese kleinen Läden um die Kirche herum, wie Katharina vorhin sagte, zu unterstützen. Und ansonsten gleich noch so als Tipps und Tricks, also wir haben im Moment alle ganz, ganz viel Zeit, von daher, wer einen Garten hat, kann sich mit dem ja mal ein bisschen beschäftigen, also ein paar Blümchen pflanzen für unsere Bienchen letztendlich und halt auch das Auto einfach stehen lassen und dann das Fahrrad nutzen. Also es sind im Moment weniger Leute auf den Straßen unterwegs, es ist einfacher, man hat die Zeit und sowas. Warum fährt man nicht einfach mal raus in die Natur, guckt sich so ein bisschen die Gegend an, seine Stadt?
Finde ich schön, aber Hand aufs Herz, habt ihr wirklich mehr Zeit gerade?
Also ich persönlich, ich persönlich jetzt durch den Rettungsdienst leider nicht. Da kommt so nach und nach alles Mögliche, abgesehen halt von der Corona-Krise, die halt jetzt im Krankentransport vor allem sehr problematisch ist, kommen die Corona-Unterzenten dazu, jetzt durch die Waldbrände in Niederkrüchten waren wieder ein noch zusätzlicher Aufwand, aber man merkt es dann doch in vielen anderen Bereichen, dass dann so die Rückmeldung kommt, ja, ich mache das, ich habe noch die Zeit und so, oder dadurch, dass man sich ja im Moment auch die Möglichkeit hat, seine Termine sich relativ frei zu legen und halt jetzt nicht so an seine Arbeitszeiten geknüpft ist.
Ja, bei mir, ich habe das vorhin auch auf Insta gepostet, mein Terminkalender platzt. Ich habe jetzt auch dieses Semester so viele Veranstaltungen gewählt, weil ich dachte, okay, ich nutze jetzt dieses Digitalsemester, um alle Altlasten nachzuarbeiten. Und ich glaube, ich habe mich ein bisschen übernommen, weil ich merke, für mich bräuchte der Tag so 38 Stunden, damit ich alles schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Und ja, dadurch, dass die Wege wegfallen, packe ich meine Termine enger und merke aber, okay, eine Pause zwischendurch täte doch ganz gut. Und deshalb habe ich halt gerade irgendwie doch deutlich mehr zu tun als vorher und bin fast schon überfordert mit der Last an Terminen, die ich mir aber selber aufgebürdet habe eben. Deshalb ein kleiner Tipp an alle da draußen. Nehmt euch nicht zu viel vor, denn das habe ich auch wiederum auf Insta gesehen, dass es heißt, ihr müsst jetzt keinen eigenen Podcast starten, ihr müsst kein Bananenbrot backen, ihr müsst nicht eure Fenster putzen. Also man soll auch einfach mal abschalten und zu Hause bleiben. Und das als Tipp von mir, weil wenn man das nicht macht, dann steht es einem ganz schnell über dem Kopf und das Wasser bis zum Hals und es hilft auch keinem.
Pausen sind immer wichtig. Egal wann. Beziehungsweise auch wenn man einfach glaubt, oh ja, so viel habe ich jetzt heute nicht geschafft. Pausen sind eigentlich essentiell, auch wenn man halt eben mal vielleicht nicht so produktiv war. So ein Tag, wo man mal nichts macht, ist okay. Das ist jetzt so ein bisschen heuchlerisch, weil ich bin tatsächlich irgendwie einer der wenigen, die irgendwie sehr viel Zeit gerade haben. Ich habe ja bereits schon noch vor dem Podcast angefangen zu erzählen, dass ich ja eben nur so ein Hobbystudium gerade mache, weil ich mich ja erst in dieser Bewerbungsphase befinde für mein eigentliches Studium, was ja Kunst und Englisch wäre, auf Lehramt hoffentlich. Meine Mappe ist halt gerade weg, deswegen ist das jetzt gerade so die Erholungsphase, ist einfach mal ja entspannt zu Hause sein, ab und zu mal zeichnen oder so, aber sonst bin ich da Gott sei Dank irgendwie nicht so getroffen und ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich mache jetzt dann den Wahlkampf halt per Post, beziehungsweise fahre ich dann mit dem Radl dann so durch die Gegend und tatsächlich finde ich dann auf einmal doch ganz schöne Ecken bei uns im Dorf und deswegen, ich kann da leider nicht so viel dran meckern, aber ich kann es natürlich verstehen, ich kriege das auch in den ganzen WhatsApp-Chats mit von der Uni, wie halt wirklich alle Leute total überfordert sind, gerade weil auch Listen jetzt verkürzen und irgendwie alles hochgeladen werden muss. Deswegen bin ich da noch ziemlich froh, dass ich ein bisschen Zeit habe.
Ja, kannst du, glaube ich, auch wirklich sein. Aber krass, dass die Fristen verkürzt worden sind. Also bei uns ist es so, dass jetzt die Abgabefristen für Hausarbeiten und so weiter vorerst ausgesetzt worden sind. Naja, das heißt, wenn man die Dozenten dann fragt, dann heißt es schon so, gib mal am 31. Mai bitte ab. Offiziell sind die aber ausgesetzt. Nur jetzt durch das Digitalsemester ist es so, ja, hier, lies mal die drei Texte und schreib zwei Essays bis nächste Woche darüber gefühlt. Also, ja, keine Ahnung, es ist so, alle glauben, wir geben euch nur ganz wenig auf und dann ist es doch so viel und ja, keine Ahnung, also irgendwie, ich glaube, es muss sich erstmal alles wieder so ein bisschen einpendeln und man muss dann halt gucken, was jetzt eben dieses Digitalsemester zumindest angeht.
Ja, das ist so, glaube ich, dieses altbewährte Lehrerphänomen, dass man irgendwie glaubt, dass die Lehrer denken, die anderen würden keine Hausaufgaben aufgeben und trotzdem irgendwie geben alle dann alles. Wie es mit den Hausarbeiten steht, weiß ich selber nicht so genau. Ich lese die Gruppe nicht so oft. deswegen, ich weiß halt auf jeden Fall nur, dass wir jetzt halt einfach meistens so innerhalb von 5 Tagen dann doch was hochladen sollten. Ich halte mich da jetzt nicht dran. deswegen, Hausarbeiten, keine Ahnung, auf jeden Fall normaler Uni-Stress eben von zu Hause und man kommt halt leider nicht so oft dann raus.
Aber ich meine, wir haben ja Gott sei Dank wenigstens die Lage, dass wir spazieren gehen dürfen in Deutschland. Eben. Es gab ja jetzt in Spanien und Italien, glaube ich, in beiden Ländern, ne, tatsächlich Ausgangssperren, wo man gar nicht raus durfte. Und da sind wir ja schon in der glücklichen Lage, dass man wenigstens jederzeit spazieren gehen kann und auch konnte.
Ja, das ist auch so krass, weil ich habe jetzt gehört, dass in Spanien die jetzt aufgehoben wurde für 1 Stunde am Tag. Ja. Und das ist jetzt so das größte Highlight für die Kinder, dass sie jetzt halt 1 Stunde einfach mal raus dürfen. Das ist total krass. Eine Freundin von mir, die war halt in Spanien, als es angefangen hatte mit den Ausgangssperren. Und da war halt neben dem Thema, wie komme ich nach Hause, natürlich auch das Thema so, was mache ich denn jetzt hier? Und sind dann halt auch verwirrt rumgelaufen und auf einmal kamen halt auch Polizisten und wurden dann auf Spanisch halt quasi angequatscht. So, jo, na, ihr müsst sonst zahlen, wenn ihr jetzt nicht nach Hause geht. Und das ist, glaube ich, auch alles so ein bisschen irritierend und verwirrend, wenn man da so hört, was alles so in der Welt abgeht.
Also überhaupt, wenn man jetzt guckt, was so in der Welt geschieht, ist es das ist mega absurd. Also diese Krise ist ja gerade drastischer als irgendein Weltkrieg quasi, dadurch, dass es wirklich eigentlich jedes Land betrifft. Ich glaube, mittlerweile ist Corona ja auf jedem Kontinent auch. Also keine Ahnung, wie es an den Polen aussieht. Aber ansonsten ist, glaube ich, echt fast jedes Land betroffen.
Ja. Aber ich finde, dadurch sieht man auch nochmal ganz gut, dass man gerade Europa dann ziemlich zusammenhält, also dass Deutschland dann letztendlich Patienten aus anderen Ländern halt aufnimmt und diesen weiterhilft. Und von daher stört es mich auch sehr, dass gerade Amerika im Moment so einen Eigentrip letztendlich macht. Und auch so, wenn man in Richtung Impfstoff guckt, sollte das hier jetzt nicht sein, dass irgendwie einer ganz schnell einen Impfstoff rausbringt, damit er letztendlich der Milliardär ist und der Superheld der Nation, sondern dass man halt wirklich guckt, also dass man zusammenarbeitet und halt schnellstmöglich einen Impfstoff ausbringt, der halt dann die Nation retten kann und nicht nur auf das Geld achtet.
Genau, es gab ja ganz am Anfang direkt irgendwie seitens der USA den Versuch, irgendwie aus deutschen Laboren quasi sich eine Art Prototyp vom Impfstoff zu sichern, was aber Gott sei Dank ja nicht geklappt hat, wo ich mir auch denke, was bringt's denn den Staaten, wenn sie jetzt einzige Nationen überleben? Aber ich glaube, die sehen sich da wie in so einem schlechten Hollywood-Zombie-Film, dass sie sich denken, yo, wenn wir überleben, dann reicht das für die Welt. Also so kommt mir das manchmal vor, auch das Verhalten vom US-Präsidenten alleine. Eben. Also diese Äußerung mit Desinfektionsmittel spritzen. Als ich dann auch gelesen habe, dass einer Fischreinigungsmittel oder was auch immer getrunken hat und daran verstorben ist. Da dachte ich mir einfach nur, warum?
Will man nicht wissen, was dann in den Köpfen abgeht. Und auch einfach, wenn man halt eben so einen Präsidenten hat, der dann halt auch sowas auch einfach twittert und irgendwie so gefühlt so seinen Posten nicht so für voll nimmt, wundert mich dann nicht, dass es dann halt so eine Ausnahmesituation da drüben ist.
Das stimmt. Ich glaube, anhand des Präsidenten sieht man auch, wie sich die Bevölkerung in Teilen zumindest verhält. Es gab ja immer noch, obwohl Corona schon ein großes Thema war in Europa, die Spring Break Partys beispielsweise, wo ich mich auch nur in den Kopf gefasst habe und dachte, warum? Das sind doch Studenten, die können doch nachdenken. Am besten sind es noch die von der Johns Hopkins Uni, die da jetzt einfach Party gemacht haben. Wo ich mir denke, denkt doch einfach nur egoistisch. Ja. Wenn ihr einfach egoistisch denkt, dann merkt ihr, okay, es ist jetzt für mich alleine nicht so geil, wenn ich jetzt Party machen gehe. So.
Ja, vor allem ist auch so die leichte Schulter zu nehmen, so ich bin jung, ich kann ja nicht krank werden. Aber trotzdem, man muss ja bedenken, ich kann jemand anderes anstecken. Und nur weil ich angeblich jung bin und demnach nicht krank werden kann, heißt heißt es ja auch nicht, dass ich trotzdem Langzeitfolgen davon bekomme. Also wir kennen die Ausmaße nicht von Corona. Wir wissen nicht, ob das wirklich gar keinen Effekt auf die jungen Leute hat. Und deswegen ist es auch total unvorstellbar, dass Leute das irgendwie nicht interessiert und trotzdem mit großen Partys feiern.
Ja, du sagst es. Und außerdem haben wir gesehen, dass leider in Frankreich und weiß nicht noch irgendwo, da sind auch 16- und 21-jährige Menschen ohne Vorerkrankung verstorben an dem Virus.
Ja.
Das heißt, es kann total unterschiedliche Auswirkungen haben. Es kann unterschiedlich drastisch auftreten. Beim einen ist es vielleicht nur wie eine Erkältung oder man hat sogar gar keine Symptome. Bei anderen bricht es eben krass aus und im schlimmsten Fall verstirbt man darin. Deshalb, man sollte es jetzt echt nicht auf die leichte Schulter nehmen und dann halt Partys zu schmeißen, ist der absolut falsche Weg.
Ja. Kann ich dir zustimmen? Also ich sehe es im Moment im Alltag sehr gut, gerade in den Corona-Unfallzentren, dass die Gefahr von Jugendlichen sehr viel, ja, sehr unterschätzt wird. Es sind wirklich viele Jugendliche, die eigentlich kerngesund sind, die dorthin kommen, getestet werden müssen und auch teilweise wirklich positiv drauf sind. Und sehen viele halt nicht wirklich ernst, diese Krise. Auch vorhin, als ich mit meinem Hund spazieren war, an der Bushaltestelle vorbeigegangen, dort waren halt die Viert- und Zehntklässler. Die haben dort dann in 12er-10er-Gruppen zusammengestanden, gequatscht, ohne Abstand und sowas. Ja, man kann da ja als schlecht auch irgendwie zwischen gehen und sagen, hört mal, habt ihr nicht aufgepasst oder so, natürlich auch keiner Mundschutz an, dann bringt es leider auch ziemlich wenig, wenn die in der Schule den Abstand einhalten und dann nach der Schule wieder in ihre Clique zusammenkommen und da ihre Spaßereien machen.
Ja, was würdet ihr denn sagen? Wie sollte man sich denn verhalten, wenn man jetzt eben so eine Gruppe sieht? Weil mich selbst macht das auch total wütend, wenn ich sowas mitbekomme. Also ich sehe es teilweise auf Instagram, dass Leute sich zum Grillen treffen, wo ich, wenn ich die Leute kenne, dann auch einfach schreibe, bist du wahnsinnig, warum tust du sowas? Ich würde es am liebsten direkt melden, aber was macht man halt? Also wie verhält man sich? Was würdet ihr da tun?
Also ich würde sagen...
Achso, Entschuldigung.
Ja. Mach du. Also wenn es wirklich so Freunde sind, Menschen, die man kennt, gerade wie du sagtest, irgendwie, wenn man so ein Posting sieht oder im WhatsApp-Status was drin ist, ist wirklich so anschreiben, die richtige Methode, einfach nochmal, hör mal, hast du nicht irgendwas vergessen, sowas Corona und sowas bei Manneken nur und ihr seid doch viel zu viele und so, die darauf hinweisen, in vielen Punkten wirkt das dann wirklich und letztendlich also den Kontakt auch persönlich meiden, also sich selbst schützen, halt nicht auf fremde Gruppen zugehen und sowas und ich sag mal so, die Polizei hat mehr oder weniger dazu schon aufgefordert, dass es halt kein Petzen ist, wenn man beim Ordnungsamt anruft und sagt, dort sind Leute, die sind mehr als 2 Leute und feiern dort irgendwie oder treffen sich dort. Es ist halt zum Schutz der ganzen Stadt, ganzen Bundesland, eigentlich der ganzen Kontinent, Welt, diese Menschen dann halt auf den rechten Weg zurückzubringen.
Das heißt aber, das Ordnungsamt ist in dem Fall dann die richtige Adresse.
Genau.
Okay, Katharina, was solltest du noch dazu sagen?
Ich muss da halt zustimmen, das ist halt bei Freunden oder so, dann halt auch, habe ich auch schon gemacht, dann zu schreiben und ich muss halt sagen, klar, ich treffe mich auch noch mit einer Freundin, aber es ist halt draußen mit Abstand und dann macht man zusammen Sport, das geht ja auch noch, es ist ja nicht verboten, scheint nur kriminell zu sein, zu picknicken, aber man kann ja immer noch draußen rumlaufen, aber ich sehe das natürlich auch und ich frage mich halt einfach immer nur, wie das halt möglich ist, dass sich halt Kinder draußen treffen dürfen, ob das nicht irgendwie von den Eltern geregelt wird. Klar, manchmal quatscht man die dann an, dann kriegt man dann eigentlich auch nur den Vogel gezeigt und das fand ich dann auch immer am Anfang so ein bisschen schade, dass auch Leute ja so blöde Kommentare gegeben haben, so von wegen, wenn jemand einen Mundschutz getragen hat und dann wurden dann auch Leute demotiviert und haben dann ihren Mundschutz wieder abgezogen, weil ihnen halt auch der Vogel gezeigt wurde und deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass es immerhin so durch die Maskenpflicht so langsam halt auch, also Gott sei Dank zeitlich jetzt auch mal wirklich klar gesagt wurde, dass es auch einfach nicht geht, dass man sich trifft, dass man keinen Mundschutz trägt und Gott sei Dank halten sich die meisten immerhin an die Maskenpflicht und ich muss auch sagen, ich war jetzt kürzlich in Düsseldorf und es ist auch da Gott sei Dank auch so, dass es halt auch wesentlich weniger Menschen sind und ich habe auch nie mehr als 2 gesehen.
Das ist beruhigend, das ist schön zu hören. Ja. Okay, das heißt, wenn man draußen irgendwie wen sieht, Ordnungsamt anrufen und wenn man es irgendwie von Bekannten oder Freunden sieht, dass man die dann anschreibt. Und darauf verweist so, ey, ändere mal was an deinem Verhalten.
Beziehungsweise schadet es ja nie, einfach mal am Anfang immer einfach höflich darauf hinzuweisen.
Ja.
Und wenn sie dann halt so reagieren, dann bleibt vielleicht keine andere Wahl, dann halt eben das Ordnungsamt anzurufen und mal Bescheid zu geben. Und dann, ja, mehr kann man dann auch eigentlich meistens nicht machen. Meistens lassen die Leute auch nicht mit sich reden dann.
Ja, leider. Hoffen wir, dass dann das Ordnungsamt oder so eine Instanzen sich da durchsetzen können. Ja, alrighty. Dann wollte ich noch fragen, Ruben, ist das bei dir eigentlich eine Corona-Frisur?
Tatsächlich schon. Ich hatte eben mit der mit Katharina schon mal so einen kleinen Probeschnittlauf gemacht. Ich glaube, das war auch ihre erste Reaktion. Tatsächlich sind meine Haare normalerweise so 10, 20 Zentimeter länger. Die wurden jetzt einmal auf ein paar Millimeter gekürzt. Einfach so mit dem Hinblick darauf, ich bin ja die nächsten paar Wochen eh zu Hause, mich sieht keiner. Ich habe leider ganz vergessen, dass ich ja ständig Videokonferenzen habe. Also nicht die schlauste Entscheidung, weil ich muss dann doch sagen, also erste Pandemie ist ja nun Corona, zweite Pandemie wird dann sein, wenn die Friseurladen wieder aufmachen und alle Menschen zum Friseur laufen und bis dahin sollte, glaube ich, da oben wieder irgendwas wachsen.
Ach bestimmt, das sieht ja nicht schlimm aus. Findest du es so schlimm?
Es geht, ist ganz angenehm. Also.
Ja, ich war auch kurz davor.
Ach echt? Wie lang sind deine Haare denn?
Keine Ahnung, ein bisschen.
Ah, okay. Nee, das geht
ich
versuch,
ja. Ich versuche gerade 3 verschiedene Haarfarben rauszuwachsen. Das ist
Welche sind das?
Fehler begangen. In erster Linie erstmal rotes Henna, dann braunes Henna und dann eine schwarze chemische Haarfärbung und jetzt kommen die Blonden raus.
Oh, okay. Naja, gut. Wahrscheinlich.
Aber man sieht es noch nicht so gut. Es ist, man merkt es noch nicht. Aber deswegen dachte ich mir auch so, komm, einmal komplett ab, aber noch habe ich es noch nicht gemacht. Ich habe auch noch keinen Pony. Vielleicht kommt das als nächstes. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht noch eine 4. Haarfarbe. Ich kann für nichts garantieren aktuell.
Es ist Corona-Zeit. Also wenn Experimente, ich glaube dann jetzt.
Eben.
Ja, ich hatte
das wird es nicht sein.
Nee, ich hatte tatsächlich mega Glück und ich habe noch einen der letzten Friseurtermine gehabt. So irgendwie Anfang März. Ich hatte grundsätzlich schon nicht länger als schulterlang, aber dann nochmal Spitzen schneiden. War ganz gut. aber es sieht ja jetzt eh so aus, als würde ab dem 4. wieder der Friseur normal aufmachen. Beziehungsweise habe ich gehört, dass es wohl preisliche Zuschläge geben wird, weil die eben nur noch jeden 2. Platz und so weiter belegen können, weil sie nicht mehr Trockenschnitt machen dürfen, sondern nur noch, nachdem die Haare eben im Salon gewaschen worden sind und so weiter. Aber ich meine, immerhin macht er dann wieder auf.
Immerhin das, ja.
Na gut, dann haben wir, glaube ich, zu Corona relativ viel besprochen. Genau, habt ihr denn noch was, was ihr dringend loswerden möchtet? Ich möchte euch ja hier nicht einfach unterbrechen.
Einfach auflegen.
Genau, und tschüss.
Und tschüss, danke. nee, ich würde einfach nur sagen, so, ich will gerne daran erinnern, so, ich finde es halt einfach schade, dass in den Radios halt einfach immer nur über Corona gesprochen wird. Klar, wir haben ja gesagt, Gott sei Dank im Fernsehen nicht immer und kann freitags mein Krimi immer ganz normal gucken, ohne Verzögerung, das freut mich. Aber ich möchte halt einfach, ich fände es halt toll, wenn auch wirklich so die Nachrichten mal nicht immer nur darüber berichten und auch einfach wirklich mal sagen, so, jo, Corona und Klimakrise, das sind beides Krisen, die sind aktuell. Es wäre schön, wenn mit der gleichen Motivation, mit dem gleichen Tatendrang halt angegangen werden würde, wie mit der Klimakrise. Ich meine, wie wir halt jetzt binnen von ein paar Monaten einfach quasi jetzt so das öffentliche Leben halt einschränken konnten, zeigt ja einfach tatsächlich, wie viel möglich ist. Ich sage jetzt nicht, für Klimakrise müssen wir genau das Gleiche nochmal durchmachen, aber ja, man würde sich halt schon irgendwie wünschen, wenn die Politik dann doch mal ein bisschen mehr eingreifen könnte, weil man jetzt auch einfach weiß, dass sie es kann und das wäre halt einfach ganz schön, wenn man dann auch die gleiche Motivation wie jetzt halt erleben könnte. Zum Beispiel auch, ich habe jetzt bei German Zero, das ist ja das Unternehmen, die ja jetzt auch eben zum Klimawandel auch ihren Beitrag bringen wollen und eben auch die Spendenaktion haben, dass die Bürger dazu aufforderten, mal so das Gesetz zu entwerfen, dass man die Klimaziele erreichen kann. Da hat er eben auch gesagt, dass man Corona und die Klimakatastrophe, dass sie halt viel Gemeinsamkeiten haben, weil die ja beide exponentiell ansteigen und wenn wir halt nichts machen, entwickeln sie sich halt steif aufwärts und deswegen, ja, wäre es halt auch verschön, wenn man dann halt neben der Corona-Krise auch nochmal die Klimakrise auch mal in den Vordergrund bringt, weil wir es ja machen müssen. Das ist ja jetzt eine Sache von Jahrzehnten, wo das angegangen werden muss, weil sonst, ja, sieht es, glaube ich, nicht so gemütlich aus für uns.
Ja, und ich meine, wir sehen ja jetzt gerade, dass die Luftverschmutzung dadurch reduziert ist, dass viele Leute im Homeoffice sind. Und wenn man vielleicht echt guckt, welche Jobs könnten das leisten, würde man ja auch dadurch wieder was Gutes für das Klima tun.
Genau. Einfach auch, weil wir ja auch gemerkt haben, so, dass auch die Bürger beziehungsweise auch der Einzelhandel in so Dörfern oder in Großstädten auch einfach kreativer an die Sache rangehen, merkt man schon, dass es auch bei der Privatperson möglich ist, Alternativen zu finden, wie man halt eben ein bisschen umweltfreundlicher, aber auch noch pro Wirtschaft Botschaft für die eigene Stadt handeln kann.
Genau, ja.
Ruben ist wieder still.
Ich kann mich da nur anschließen, halt gleich auch nochmal auf diesen Kanal ein großes Danke natürlich an alle Menschen, die gerade überhaupt so mitwirken. Und halt,
auf jeden Fall.
Ich sag mir jetzt nicht nur an diese Menschen, die mittlerweile schon fast tagtäglich in den Medien sind, natürlich wichtig, ein großes Danke gilt denen tatsächlich, aber halt auch noch so die anderen Menschen, also halt jeder Einzelne, der wirklich darauf achtet, sich und seine Mitmenschen zu schützen. Menschen wie dich, die halt dazu beitragen, dass, sag mal, den anderen zu Hause nicht Langeweile aufkommt und sowas, die halt dazu beitragen, die Bevölkerung weiter so ein bisschen zu bespaßen und halt, wie Katharine sagte, halt nicht nur diese negativen Medien und Fakten im Fokus sind, sondern halt auch ein bisschen was Freundliches.
Genau. Ich glaube, Positivität ist oder so das Wichtigste. Wir dürfen unseren Humor nicht verlieren. Ich meine, wir hatten ja jetzt auch sehr viel Spaß, obwohl wir über ihr Insta-Themen und so weiter geredet haben.
Ja, nur weil es Krisen sind, muss man ja nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Also man kann ja auch immer noch normal darüber reden und ich glaube einfach, ja, man muss nicht so seinen Horizont dadurch beschränken, nur weil man halt von der Krise redet. Das ist alles machbar und jetzt haben wir halt die Zeit dazu und deswegen, ja, ich finde es halt einfach toll, dass du uns die Plattform geboten hast, dass wir auch unsere Meinung preisgeben dürfen und deswegen, ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, als Ruben das erzählt hat, dass jemand mit uns dieses Interview führen möchte und keine Ahnung, ich finde es halt irgendwie total krass auch einfach, dass jetzt Leute gerade zuhören und dann, ja, keine Ahnung, mit uns vielleicht einstimmen oder halt eben anderer Meinung sind, dass man sich mit denen auch einfach austauschen kann und das finde ich einfach schön, dass es halt Leute gibt, die sich auch sowas einfach gerne anhören.
Ja, genau, schöne Grüße an alle Hörer. wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr der Einladung gefolgt seid, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich habe hier einfach mal, wie gesagt, angefragt, hatte Glück, Ruben hat gesagt, er fragt dich, du hattest auch Lust und ja, so kamen wir hier zusammen und ich glaube, das war ein schönes Gespräch. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Ich meine, wenn die auch noch was zu ergänzen haben, können die ja jederzeit auch euch schreiben, denke ich. Wie erreicht man euch am besten?
Entweder halt, so wie du es gemacht hast, auf Instagram unter gruene.jugend.kids oder dann halt der altmodische Weg, also letztendlich über die E-Mail-Adresse an jugend@gruene-willig.de und wer sich das jetzt nicht merken kann, einfach Grüne Willig irgendwo wo man im Web suchen. Auf irgendeinen Kanal stößt man schon und spätestens auf unserer Webseite findet man den Unterpunkt Grüne Jugend Kids, wo dann sowohl meine Mailadresse als auch meine private WhatsApp-Nummer ist und es gibt immer einen Weg, uns zu erreichen. Dann auch an dieser Stelle nochmal von mir ein ganz, ganz großes Danke, dass wir mit dabei sein durften.
Ja, sehr, sehr gerne, wie gesagt. Also danke, dass ihr der Einladung gefolgt seid, dass das so geklappt hat. Ich hoffe, dass die Audio soweit in Ordnung ist, aber ich wäre mal guter Dinge. Ja, dann hätte ich, glaube ich, auch tatsächlich alle Fragen gestellt, die ich wissen wollte. Aber dann würde ich mich an der Stelle von allen Hörerinnen und Hörern verabschieden. Danke fürs Einschalten. Und damit sage ich over and out.